Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum 49. Match of the Week. Diesmal reisen wir zurück ins Jahr 2002 zu WWE Vengeance, genauer gesagt. Da gab es den großen Main Event zwischen The Rock, dem Undertaker und Kurt Angle. Ein legendärer Three-Way, den wir an dieser Stelle mal besprechen wollen. Mein Name ist Olaf Bleich und bei mir, da ist zum ersten Mal beim Match of the Week, glaube ich sogar, der Michael Shaggy Schwarz. Schönen guten Tag.
Hallo. Nee, das stimmt leider nicht. Ich bin nicht zum ersten Mal dabei. Ich habe das schon mal mit Kai und ich glaube, es war Chris damals, den hatte ich das schon mal gemacht. Und da warst du nicht da. Da konnte ich schon mal einspringen. Ansonsten bin ich diesmal ja auch wieder eingesprungen, weil die anderen Jungs nicht konnten. Ja, das sagt viel über meinen Status aus. Ich bin sozusagen ein Notnagel bei Headlock.
Ja, momentan, ich habe schon gesagt, es ist irgendwie viel los. Die einen sind, ich bin auch wieder jetzt viel unterwegs gewesen. Andere haben auch Termine. Also irgendwie Gamescom-Stress vorbei und schon ereilt einen das nächste Problem. Aber wir nehmen uns jetzt hier natürlich auch die Zeit gerne und besprechen hier Match of the Week natürlich dann auch gerne ganz bestimmte Kämpfe. Und ich habe schon gesagt, für mich ist das auch wirklich so ein bisschen ein emotionaler Kampf der Woche diesmal, weil ich habe mir deshalb, also wegen dieses speziellen Kampfes, damals sogar die DVD gekauft zu diesem Event. Shaggy, was sind deine Erinnerungen hier an die Veranstaltung? Kannst du dich daran erinnern? Hast du da besondere Gefühle dran?
Ja, ich habe da jetzt keine besonderen Gefühle dran, aber ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern. Aber jetzt nicht unbedingt wegen dieses Kampfes. Also den habe ich auch positiv noch so leicht in Erinnerung im Hinterkopf gehabt. Aber ich habe mich über einen anderen Kampf auf der Card damals gefreut gehabt. Und zwar war ich ja ein Fan von Christian, wie ihr wisst, und auch Lance Storm. Das waren zwei meiner Lieblinge. Und die haben es ja tatsächlich an dem Tag geschafft, Hulk Hogan und Edge zu besiegen. Das war auch ein tolles Match, ja, mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall über das Ergebnis habe ich mich damals sehr, sehr gefreut. Das war auch bei Vengeance 202.
Ja, also Edge und Hulk Hogan, damals die Tag-Team-Champions natürlich, ne? Können wir uns ja dran erinnern. Ich glaube, die beiden haben damals, haben die beiden nicht Billy und Chucky besiegt?
Wenn ich mich jetzt nicht Billy und Chuck. Billy und Chuck, nicht Chucky. Chucky ist etwas kleiner und bringt Leute um.
Hießen Billy, die nicht damals Billy und Chucky?
Die hießen Billy und Chuck, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das forschen wir nochmal nach. Also ich weiß, dass es Chuck Palumbo natürlich war.
Ja, aber Chucky kennen wir ja auch. Chucky war ja auch in der WCW damals. Hatte eine kleine Fehde mit Rick Steiner, wenn ich mich da richtig erinnere. Das war Chucky. Da bin ich mir ziemlich sicher, Billy und Chuck waren das.
Ja, Chucky die Mörderpuppe meinst du natürlich. Genau. Alter Horrorfilm-Klassiker. Wie gesagt, ich habe mir den Event damals wirklich gekauft und da waren halt ein paar Sachen dabei, die mir gut gefallen haben. Also der Opener damals, Elimination Tables Match zwischen den Dudley Boys, damals mit Bubba Ray Dudley und Spike Dudley gegen einen gerade erst zurückgekehrten Chris Benoit und Eddie Guerrero. Ich habe mir den Kampf jetzt nochmal angeschaut. Der ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, aber irgendwie auch nicht schlecht dadurch. Ansonsten absolut ja, wichtig natürlich auch. Das war der erste Pay-Per-View, bei dem John Cena mit dabei gewesen ist. Damals ja sozusagen als ja, einläuternde Zeit der Ruthless Aggression Era. John Cena gegen Chris Jericho damals. Haben wir ja auch im Ruthless Aggression Podcast, glaube ich, relativ breit drüber gesprochen. Ich habe hier noch mal reingeschaut. Es ist ganz merkwürdig, John Cena plötzlich in normalen Wrestler-Hosen wiederzusehen.
Ah, das ist richtig. Aber es war tatsächlich ein gar nicht mal so schlechtes Match. Und John Cena hatte nicht nur sein Debüt beim Großereignis, sondern er hat ja auch gleich einen Chris Jericho besiegt damals. Sehr, sehr überraschend. Und das war auf jeden Fall ein großer Bang. Und wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch so mit der Startschuss der Ruthless Aggression.
Ja, es waren ja einige dieser Ruthless Aggression-Talente hier quasi, ja, in ihrer Anfangsphase zu sehen. Ne? Also auch ein Brock Lesnar, damals ja dann frisch gebackener King of the Ring, hat es hier mit dem IC-Champion Rob Van Dam zu tun. Und das war auch so eine Fehde, da hat man dann langsam gemerkt, wohin WWE mit Brock Lesnar will. Also nach dem King of the Ring-Sieg, wo er dann ja auch im Finale Rob Van Dam geschlagen hat, ist er dann hier eben nochmal prominent eingesetzt worden. Aber man wollte eben nicht, dass Brock Lesnar hier dann schon IC-Champion wird, sondern man hat ja Größeres für ihn vorgesehen. Da gab es ja dann bald den SummerSlam und damit dann auch den Sieg des Undisputed Championships für ihn. Hier war es ja dann so, das war ja dann ein IC-Title Disqualification-Sieg für Rob Van Dam. Hat Brock Lesnar nicht großartig geschadet, aber ich mochte diesen Event sehr. Ich weiß hier gar nicht mehr genau warum, weil da waren halt viele Kämpfe dabei, die waren so gut. Da war sogar selbst ein Booker-T-Match dabei, was ich unterhaltsam fand, was vielleicht daran lag, dass es nur 6 Minuten gedauert hat. Und Booker-T hat sogar mal den Harlem Hangover gezeigt. Kannst du dich daran noch erinnern?
Gegen Big Show.
Genau.
Ja, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe mir auch ausschnittsweise mir jetzt nochmal Vengeance angeschaut gehabt. Das Match habe ich ein bisschen mehr geskippt, aber den Hangover habe ich tatsächlich gesehen. Also Booker konnte damals auch unterhalten.
Ja, das war noch so seine stärkere Phase, bevor er nur noch sein übliches Trademark und Spinneroonie-Gedönse gezeigt hat. Ansonsten haben wir hier diesen großen, großen Three-Way zwischen The Rock, Kurt Angle und dem damaligen Champion, dem Undertaker, eben um die Undisputed Championship. Und ja, das war ja auch eine Fehde von drei Leuten, die ja aus heutiger Sicht natürlich. Also, das ist ein Mega-Seller eigentlich, der Main-Event, oder?
Ja, unglaublich. Der Undertaker ja auch erst kurz Champion gewesen, hat den Titel damals von Triple H gewonnen. Ich glaube, beim Großereignis zuvor, beim King of the Ring, war das nicht so. Ja. Und hier ein Kurt Angle, der mal, also für Leute, die Kurt Angle nur heute kennen, also da war Kurt Angle wirklich in Hochform in diesem Match und zu dieser Zeit definitiv Kurt Angle. Wenn der länger bei der WWE geblieben wäre, wenn er jetzt nicht diese Probleme gehabt hätte, die er leider hatte, dann wäre er sicherlich noch ein weitaus größerer Name, noch ein größerer Name. Man könnte ihn wahrscheinlich in einem Atemzug mit einem The Rock oder einem Undertaker nennen. Zu dem Zeitpunkt stand er ja auf einer Ebene mit denen so ein bisschen, obwohl die beiden anderen das am Anfang des Matches nicht so gesehen haben.
Nee, das war ja eh auch so ein bisschen die Geschichte, dass ja Kurt Angle sich da so ein bisschen nicht reingemogelt hat, aber naja, man hatte immer wieder das Gefühl gehabt, dass gerade The Rock und der Undertaker immer wieder gemeinsame Sache gemacht haben, um dann auch einen Kurt Angle aus dem Match zu nehmen und teilweise auch auf sehr komödiantische Art. Also Kurt Angle war so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, so hat es sich manchmal ein bisschen angefühlt. Aber auch das finde ich wiederum sehr bewundernswert, obwohl er da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, auch wieder so diesen Kurt Angle-Tollpatsch. Und es gab ja dann auch diese Geschichten, wo er dann so wie so ein Ping-Pong-Ball zwischen den beiden hin und her geflummiert ist irgendwie. Aber er wirkte immer wie eine Bedrohung. Das ist wirklich eine große Kunst, die eigentlich auch fast nur Kurt Angle so hinbekommen hat, oder?
Ganz klar, das war auf jeden Fall großartig. Ich habe seinen Charakter damals wirklich geliebt. Heute wirkt er eher wie ein Tollpatsch generell. Also nicht mehr so wirklich wie der ernstzunehmende Wrestler. Nee, aber das hat er damals wirklich super verkörpert. Also am Anfang des Matches gab es ja den Stare-Down zwischen The Rock und dem Undertaker, dem Biker-Undertaker übrigens. Das war die große Biker-Zeit. Fand ich jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht mal so schlimm. Also damals habe ich es nun wirklich gar nicht gemocht, aber jetzt so heute ihn mal wieder als Biker-Undertaker zu sehen, war schon okay, fand ich. Und auf jeden Fall gab es den Stare-Down zwischen The Rock und dem Undertaker, wo Kurt Angle stand daneben und dachte, hey, ich bin auch noch da und so, hier, hey, ich bin Kurt Angle, das hat er dann noch irgendwie eingerufen, was ist mit mir? Und dann sind beide auf ihn losgegangen am Anfang.
Ja, also am Anfang war es ja eigentlich auch sehr, sehr, ein sehr, sehr klassisches Triple Threat. Also immer zwei Leute, gerade in der Anfangsphase sehr viel Undertaker und The Rock. Und da wurde dann auch hin und wieder mal durchgewechselt. Also immer wieder lag dann mal einer draußen oder erschöpft in der Ringecke oder so. Und dann, es hat ein bisschen gedauert. Und ganz im Ernst, mir war aus heutiger Perspektive, mir war gar nicht mehr bewusst, wie lang dieser Kampf eigentlich ging. Der ging ja fast 20 Minuten. Und in meinem Gedächtnis ist das so ein 10-Minuten-Sprint, weil ich mich eigentlich nur an diese zweite Hälfte des Kampfes erinnern kann, wo es ja dann richtig losging. Wie war das bei dir?
Ging mir ganz genauso. Also die erste Hälfte bestand ja quasi fast nur aus Schlägen und Dritten. Da ist gar nicht so viel passiert und dann irgendwann plötzlich wurde nochmal ein Gang zugelegt und das ist ja quasi schon eine 10-minütige Schlussphase gewesen, weil ab da hätte es ja immer schon vorbei sein können. Das war einfach, dann ging es hin und her einfach mit schnellen Kontern. Plötzlich waren die beiden da, dann kam der Dritte hinzu, hat das Cover unterbrochen. Und das war auf jeden Fall, das waren zwei grundverschiedene Matches, die aber auf jeden Fall auch zusammen gepasst haben. Also das war schon ein Match, das auf jeden Fall jetzt noch besser gesehen habe als damals sogar tatsächlich.
Wahrscheinlich ist das so. Also ich habe wirklich damals keinerlei Ringpsychologie in diesem Kampf gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, und keinerlei Geschichte. Jetzt beim erneuten Anschauen und auch dann mal so in einer ruhigen Minute, wo man sich dann mal ein bisschen mehr Zeit genommen hat, da hat man dann schon gesehen, dass da wieder die Geschichten erzählt worden sind. Ne? Gerade diese Geschichte mit Kurt Angle, dann mit den beiden, Anführungsstrichen, Veteranen. Also The Rock ist natürlich jetzt auch noch nicht ewig lang dabei, das darf man jetzt auch nicht überschätzen. Ne? Wenn ich mich komplett täusche, seit 95, glaube ich, bei WWE, 96, Survivor Series 96, irgendwie so um den Dreh. Der ist jetzt auch erst gerade 6 Jahre dabei, aber klar, Kurt Angle dann noch ein bisschen kürzer dabei. Aber ja, erste Phase, wie du schon richtig gesagt hast, eine sehr, basic eigentlich fast schon. Ne? Wenig, richtig große Aktionen, viel Schläge und Tritte, wo dann jeder irgendwie versucht, sein Gegenüber irgendwie zu bearbeiten. Und dann erst in der zweiten Phase, da kam diese Phase, an die ich mich vor allem erinnern kann. Das war nämlich dann diese Phase, wo es dann eigentlich ein reines Abfeuern von Trademarks und vor allem auch Finishern und gestohlenen Finishern waren. Und ich glaube, ich habe noch keinen Kampf gesehen, wo sehr viele Trademark-Moves gestohlen worden sind wie hier. Wie war es bei dir?
Absolut. Und jeder Move hätte auch zum Sieg führen können. Also ich wusste natürlich noch, wer am Ende siegreich hervorgehen wird aus diesem Kampf. Aber trotz allem habe ich mitgefiebert. Das Match hat mich wieder tatsächlich mit hineingerissen. Das fand ich schon, das ist schon super. Das ist ein Match, das jetzt auch, was weiß ich, wie viele Jahre alt ist. Das müsste ich zählen. 15 Jahre, 16 Jahre alt. dass mich das noch immer so heute so mitreißt, fand ich echt bemerkenswert. Also wie am Anfang Schläge tritt und dann gab es, ich dachte, ich habe das Match ganz anders in Erinnerung. Dann gab es irgendwann den Legdrop des Undertakers auf dem Apron, auf Kurt Angle, der schon zu dem Zeitpunkt geblutet hat auch. Und da ging es dann irgendwie richtig los. Ab da fand ich, wow, da haben sie dann wirklich nochmal eine Spur draufgelegt, eine Schippe draufgelegt und das war dann Wahnsinn. Dieses Abfeuern der Finische, der Trademarks, das Stehlen der Trademarks, das war schon richtig geil.
Ich komme mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass Kurt Angle geblutet hat, muss ich dazu sagen. Also das war mir vollkommen entfallen. Ich habe das halt einfach als diese ganz schnelle Abfolge von Spezialmanövern hier gesehen. Und jetzt auch im Nachhinein, ich habe mir gedacht, Mensch, diese letzte Schlussphase ist so ein bisschen, als wenn drei Leute zusammen irgendwie Smackdown gespielt haben damals. Und jeder hat irgendwie die Finisher-Leiste aufgeladen und einfach wird nur abgefeuert. Wie hat dir speziell dieses Stehlen der Trademark-Moves gefallen? Das fing ja, glaube ich, an mit dem Chokeslam von The Rock. Und dann anschließend gab es einen Rock-Bottom von Kurt Angle. Und da wurde dann auch, ich glaube, der Ankle-Lock wurde auch noch gestohlen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Aber da wurde ja hier und da sich munter aus dem Repertoire der anderen bedient. Wie findest du das eigentlich grundsätzlich?
Ja, wenn man das dezent einsetzt, finde ich das super. Und zu dem Zeitpunkt hat man das ja auch nicht so oft gesehen. Und deswegen war es ja damals auch wirklich so überraschend und so cool. Heutzutage passiert sowas ja auch nicht mehr so häufig. Es gab eine Zeit, wo man das ständig gemacht hat. Und ich finde es cool, wenn sowas passiert. Und in dem Match hat es einfach wirklich gut gepasst. Und das hat einfach nochmal dem Match nochmal, ja, eine Spur nochmal härter und unterhaltsamer gemacht, meiner Meinung nach.
Ja, hier hat's auch gepasst, also auch gerade zu dem The Rock-Charakter, der ja damals noch, also ein ganz, ganz klares Babyface war. Aber man hat schon gemerkt, dass das Publikum so ein bisschen, sich so ein bisschen dreht gegen ihn. Ne? Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er nicht mehr ganz so oft da gewesen ist. Davor hatten wir natürlich auch WrestleMania, auch diese Geschichte mit Stone Cold Steve Austin, wo er dann auch quasi, ja, immer wieder die Trademark-Moves gestohlen worden sind. Also das gab es ja damals schon. Und es war tatsächlich damals ein großes Thema. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, das war ja dann auch wirklich eine Funktion, und da auch wieder der Videospielbezug, die man unbedingt in den Videospielen drin haben wollte, damit man das machen konnte. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das mit meinen Kumpels damals gezockt habe, ich weiß gar nicht mehr, welcher Smackdown-Teil das damals gewesen ist, dass das immer für riesig, Aufruhr gesorgt hat, wenn einer von dem anderen den Finisher gestohlen hat, weil das so ein Affront gewesen ist. Also ich fand, das war auch hier gut eingesetzt, bin aber auch der Meinung, das sollte man, ja, wie soll man sagen, nicht übertreiben, weil ansonsten ist es dann auch einfach zu viel. Und findest du, man entwertet damals dadurch die Aktion des Gegners?
Gar nicht, im Gegenteil. Ich finde, also wenn man das so einsetzt, dann wertet es die sogar noch auf, weil man benutzt den Finisher des anderen, weil es einfach ein Monster-Finisher ist, weil man, zum einen will man den Gegner ärgern und zum anderen will man zeigen, hey, ich kann dich auch mit deinen eigenen Waffen besiegen. Aber nochmal ganz kurz zu The Rock, du sagtest, der war zu dem Zeitpunkt ja dann schon seltener zu sehen, der hat ja dann seine Filmkarriere auch begonnen und es war ja eines seiner letzten Matches überhaupt. Ich glaube, nach dem SummerSlam, zumindest als regelmäßiger Wrestler, weil nach dem SummerSlam war dann auch erstmal vorbei.
Ja, genau das, also deswegen ist auch damals, ich meine, das ist 2002, da hatten wir schon das Internet so vor, auch wenn es schon 16 Jahre jetzt inzwischen her sind. Und da hat man dann eben mitbekommen, The Rock hat hier das Angebot, The Rock hat da das Angebot. Und da sickerten dann auch schneller die Informationen natürlich darüber durch, wie oft ein Wrestler noch verfügbar ist. Und hier in dem Fall hat man dann eben eindeutig mitbekommen. Und das ist ja auch damals bei ganz vielen Fans so angekommen, wie, als würde ein The Rock quasi das WWE-Produkt nur als Sprungbrett benutzt haben und um seine Filmkarriere so ein bisschen voranzutreiben. Ne? Also das hat man da schon gemerkt, dass da auch die Reaktion, gerade auch, finde ich, gegen Ende des Kampfes, klar, dann gab es einen lauten Pop, als er dann am Ende gewonnen hat, aber man hat auch gemerkt, dass gerade in diesen Phasen, wo er so diese, wie soll man sagen, diese Push-Momente gehabt hat, also wo er sich da nochmal nochmal richtig so motiviert hat, da hat man schon gemerkt, dass es da auch schon ein paar Buhrufe gegeben hat. Oder habe ich mir das nur eingebildet?
Die gab es, aber ich kann ja uns hineininterpretieren, wie man möchte. Es kann auch daran liegen, dass natürlich mit dem Undertaker auch einer der absoluten Fan-Favorites auch noch mit im Match war und der natürlich auch viele Fans hatte und vielleicht auch viele den Undertaker lieber hätten siegen sehen. Also Das Internet war damals definitiv nicht so groß wie heute. Ich erinnere mich noch, dass es tatsächlich, dass man wusste, dass er jetzt was sich langsam zurückzieht. Das habe ich damals auch irgendwie gelesen oder in einem ICQ-Chat oder was auch immer das war, mit anderen Leuten darüber diskutiert. Aber ich glaube, es lag wirklich auch eher an dem Undertaker als Gegner. Und ein Kurt Angle, der hatte ja tatsächlich auch, wo, wenn er jetzt nicht unbedingt der Babyface war, auch schon damals ein paar Fans.
Ja, 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 also Undertaker war eh immer mega over, Kurt Angle, da hat man auch langsam so mitbekommen, was aus dem halt werden könnte, ne, und weil, wie groß der jetzt auch innerhalb der kürzesten Zeit, wo er dabei gewesen ist, geworden ist. Und irgendwann war hier wirklich auch der Punkt da, wo alles möglich gewesen ist, ne, und auch da wiederum, zum Beispiel Kurt Angle mit seinem Ankle-Lock, den hat man ja vorher auch ganz massiv aufgebaut und man hatte das Gefühl gehabt, dass eigentlich der Ankle-Lock immer wieder zu jedem Zeitpunkt eigentlich den Kampf beenden konnte. Eben weil dann auch, glaube ich, ein Hulk Hogan hat, glaube ich, in dem Ankle Lock aufgegeben. Hatte ich sogar damals schon einen Undertaker da aufgegeben oder kam das erst später?
Ich glaube, das war schon im Vorfeld, dass Undertaker auch in diesem Ankle Lock schon mal aufgegeben hatte. Aber ich kann mich auch irren. Aber das würde es natürlich dann noch krasser machen, die Aktion in diesem Match.
Ja. Naja, und ansonsten war das dann eben wirklich gerade gegen Ende eine wilde Abfolge. Von Finishing Moves eigentlich. Da gab es die Choke Slams, es gab die Angle Slams, es gab den Last Ride natürlich vom Undertaker an The Rock und immer wieder kam da quasi der Dritte rein, um den Pinfall aufzubrechen und immer wieder gab es halt diese Near Falls. Und das hat mir hier ganz extrem gut gefallen, weil man konnte merken, dass diese Near Falls immer knapper geworden sind. Also gerade vom Undertaker, da habe ich teilweise gar nicht gesehen, dass er noch ausgekickt hat, sage ich dir ganz ehrlich. Da waren zwei Pinfalls dabei, da hat der Undertaker wirklich nur so ganz minimal mit der Schulter gezuckt und hat seine Schulter vom Boden runterbekommen. Das war schon meisterlich gemacht, um die Stimmung zu schüren, oder?
Ja, da gab's ja, da erinnere ich mich an diese eine Aktion, ich glaube, da hat Rock, das war, glaube ich, nach dem Rock Bottom, ich weiß es nicht mehr ganz genau, den Undertaker pinnen wollen. Der Undertaker hat wirklich eigentlich die Schulter gar nicht oben gehabt, sondern hat einfach seine Hand ausgestreckt und hat damit verhindert, dass Earl Hebner, der Referee war, quasi den Three Count zählen konnte. Das war so eine Aktion, da hat höchstens minimal wirklich Schulter oben gehabt, wenn überhaupt. Aber er hat die Hand von Earl Hebner halt quasi unterbrochen, sodass er nicht auf den Boden schlagen konnte. Also so Aktionen sieht man heutzutage auch nicht mehr.
Ja, oder seltener noch, ne? Aber ich finde das wirklich auch eine kreative Art und Weise. Auch da wieder, es ist 2003. Da gab es zwar immer, gab es zwar schon viele Three-Way-Matches natürlich, aber hier hat man auch versucht, quasi mit dieser Dreier-Methodik einfach eine Dramatik zu erzeugen. Und das hat man hier auf jeden Fall geschafft. Einfach auch dadurch, weil diese drei Charaktere, die hier im Kampf stehen, so extrem dominant sind. Also Undertaker müssen wir uns nichts vormachen, The Rock sowieso und Kurt Angle hat man eben auch im Vorfeld entsprechend stark aufgebaut, dass hier quasi jede Aktion zum Finish führen konnte. Und du hast es gesagt, also mich hat der Kampf auch wieder mitgenommen. Und ich habe mir gedacht so, alter Schwede, das ist ein richtig geiles Ding irgendwie. Also mir hat es richtig gut gefallen. Wie war es bei dir?
Absolut. Also gerade dadurch, dass es irgendwie ja ein Phasen-Match quasi war, die ersten 10 Minuten wirklich eher so ein Aufbau, so ein ruhiger Aufbau mit Schlägen und Tritten. Und dann plötzlich wurde der Gang umgelegt. Und es kam mir so vor, wie das jetzt ist schon die Schlussphase. Aber die Schlussphase dauerte ja dann nochmal 10 Minuten. Und da ging es aber auch Schlag auf Schlag. Und das war wirklich toll, gerade bei so den Wrestlern, bei den drei Wrestlern, die jetzt nicht unbedingt als die schnellsten im Ring gelten. Also das war schon wirklich, wirklich ein tolles Match und absolut empfehlenswert.
Ja, das auf jeden Fall. Und am Ende war es dann ja auch so, da gab es dann erstmal den Angle Slam von Kurt Angle gegen Undertaker. Dann ist The Rock reingeschlichen und hat dann quasi den Rock Bottom gegen Angle gezeigt und hat sich dann hier den Champion-Titel gesichert, damals zum 7. Mal. Also, wie gesagt, hier gab es viele tolle Momente. Also einfach dieses, ich weiß, es gab auch einen Moment, es kam ja dann auch ein Stuhl zum Einsatz, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Also es gab ja dann auch einen Stuhl, der eingesetzt worden ist und ich glaube, Kurt Angle hat ja damit dann auch wirklich den Undertaker niedergeschlagen und alter Schwede, boy oh boy, um es mal so zu sagen, also der Undertaker da ungeschützt, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich das damals total geil fand, heutzutage finde ich das eher ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
Ja, heutzutage ist man das auch gar nicht mehr gewohnt. Also tatsächlich ging der Stuhl direkt gegen den Kopf, da war keine Hand dazwischen, also wirklich total komplett ungeschützt. Das sieht schon hart aus und also man sieht heute noch härter aus denn je, weil man das ja wirklich auch gar nicht mehr gewöhnt ist. Aber ich brauche sowas auch nicht. Aber gut, in dem Match hat es gepasst. Damals in der Zeit hat man es halt auch so gemacht. Von daher okay, aber ich muss es nicht gutheißen. Aber das war läutete dann komplett das Ende ein. Und wir haben ja gesagt, The Rock dann am Ende als Champion. Das war die Zeit, wo der Titel dann mehrfach hin und her gewechselt ist, bis er dann ja beim SummerSlam dann endgültig zu Brock erstmal gewechselt ist. Aber der Titel wechselte da fleißig hin und her. Jeden Monat gab es einen Titelwechsel damals. Das fand ich nicht so gut. Aber vielleicht hat man The Rock den Titel nochmal gegeben, so kurz vor Ende, weil das Match The Rock gegen Brock sicherlich größer gewesen wäre als zu dem Zeitpunkt Angle gegen Brock zum Beispiel. Das aber auch schon aufgebaut wurde bei dem Großangriff. Darf man auch nicht vergessen, es gab ein Backstage-Segment mit Kurt Angle und Brock Lesnar. Also man wusste auch, da wird es sicherlich irgendwann mehr geben. Und auch den Undertaker gegen Brock gab es ja auch nochmal. Also von daher, vielleicht die richtige Marketing-Technik, die richtige Entscheidung, weil der Sieg von Brock dadurch noch größer wirkte beim SummerSlam.
Und nicht zu vergessen, die Pumuckl-Logik, Brock gegen Rock, was sich reimt, ist gut und so. Also von daher, das hat schon gepasst. Also auch dadurch, dass natürlich The Rock dann ja quasi im Anschluss an SummerSlam erstmal verschwunden ist, dann war der quasi erstmal aus dem Weg und der ganze Fokus war auf Brock Lesnar und der war ja hier dann wirklich the next big thing. Ich kann mich auch noch daran erinnern, den da ein paar Monate vorher in Deutschland gesehen zu haben. Der war einfach ultra beeindruckend, damals wie heute. Das kann man ihm, glaube ich, nie absprechen, trotz der aktuellen Geschehnisse. War das, glaube ich, schon die richtige Wahl, die man hier getroffen hat, dass man quasi erstmal The Rock sozusagen als Übergangschampion genutzt hat, um dann eben einen Brock Lesnar aufzubauen. Und abgesehen davon, es war ja auch damals, wie gesagt, wenn du dir die Main-Eventer-Riege angeschaut hast, das waren ja alles etablierte Leute. Also das ist eigentlich so krass. Also du hättest da ja jetzt munter durchwechseln können. Also egal, ob du jetzt zum Beispiel auch mal Chris Jericho hochgezogen hast, da ist ja, wir sind da ja auch in der Zeit, wo Shawn Michaels dann wieder zurückgekommen ist und solche Sachen. Also das war von der Talentschwemme, die WWE gehabt hat und von den etablierten Stars, die es da gab, war das eine unglaubliche Zeit. Also ich weiß nicht, was sind deine Erinnerungen daran, um es einfach mal so zu fragen?
Ja, absolut. Selbst es war ja auch kurz nach dem Roster-Split, oder kurz davor, kurz so in der Zeit war das ja auf jeden Fall.
Kurz danach,
ja. Genau. Da hat man schon gesehen, dass es die WWE damals geschafft hatte, wirkliche Stars auch aufzubauen. Man hatte damals wirklich Topstars, namhafte Stars. Das ist ja etwas, was die WWE heutzutage leider in den letzten Jahren nicht mehr so gut geschafft hat und was wirklich fehlt. Man braucht Namen, die wenn du die hörst, dass du denkst, boah, das ist auf jeden Fall Main Event, dann kann jederzeit um den Titel antreten. Das hat man heute so nicht mehr. Also wenn ich jetzt höre, Roman Reigns tritt jetzt an gegen Finn Balor, dann glaube ich nicht, dass Finn Balor sich den Titel aktuell holt, weil er einfach nicht das Standing hat. Man hat die Möglichkeit gehabt, Leute aufzubauen, aber man hat es nicht durchgezogen. Das ist ein Problem dieses 50-50-Bookings heutzutage. Aber ich glaube, die WWE wird es wieder schaffen. Ich meine, bei NXT schaffen sie es, dann schaffen sie es sicherlich auch im Hauptroster irgendwann wieder.
Ja, es ist eben nicht so leicht. Und hier hat man natürlich den Vorteil, dass du quasi einfach schon so drei Viertel gemachte Stars teilweise auch reinholen konntest. Ne? Also, weiß ich nicht, Kurt Angle, da hat es natürlich ein bisschen gebraucht, aber trotzdem hat man da einen Weg gefunden. Chris Jericho hat auch ein bisschen gebraucht, bis er sich bei WWE wohlgefühlt hat, aber ist dann auch relativ schnell in die Main-Eventer-Riege aufgestiegen. Also das ging schon alles einfach dadurch, dass man aus dem Monday Night War natürlich auch so viel Talent einfach hochbefördert hatte und auch, dass man dann zum Beispiel nochmal so Allstars wie den Hulk Hogan, wenn auch nur für einen kurzen Run, nochmal reinwerfen konnte, auch um vielleicht ein paar neue Stars zu pushen. Ja, das geht ja alles. Also, ich habe gerade gesagt, wir hatten ja auch noch das Match mit The Rock gegen Hulk Hogan, was ja dann bei WrestleMania 18 stattgefunden hat. Also das war schon alles sehr, sehr unterhaltsam, was WWE damals abgeliefert hat. Und sicherlich auch gerade im Vergleich zur Attitude Era auch mehr auf das Wrestling an sich bezogen. Und das, finde ich, unterstreicht auch dieser Kampf hier nochmal, der vor allem Three-Way ausnahmslos extrem unterhaltsam war, der diese zwei Phasen gehabt hat, aber das hat nicht gestört in irgendeiner Art und Weise. Ein überraschender Titelwechsel und trotzdem, es sah niemand schlecht dabei aus. Und das, finde ich, ist die große Kunst, dass niemand hier trotz aller Widrigkeiten oder Probleme, niemand ist hier als Verlierer rausgegangen, sondern jeder hatte seine Chance und das war ein Messen von drei Superstars auf gleichem Niveau und deswegen wie immer die Frage, Shaggy, Empfehlung, ja oder nein?
Absolut empfehlenswert. Definitiv nicht nur der Kampf, sondern schaut euch echt mal das ganze Großereignis an von 2002. Das war eine tolle, unterhaltsame Zeit mit sehr, sehr vielen interessanten Charakteren, sehr vielen verschiedenen Geschichten und sehr vielen Western, die wirklich gut aufgebaut waren. Also im Nachhinein der SummerSlam, wir haben gesagt, The Rock gegen Brock, der hatte den Hauptkampf, während Kurt Angle dann plötzlich ja im Opener war gegen Rey Mysterio. Auch ein Match, was wir auch schon hier bei Match of the Week besprochen haben. Und der Undertaker hatte dann sein Match gegen Test. Also die anderen beiden gingen jetzt nicht unbedingt dann im großen Standing heraus, obwohl sie wirklich nicht schlecht dastanden nach dem Match. Das muss man sagen. Aber die WWE hatte so viele Main Eventer, dass man auch nicht alle im Main Event einsetzen konnte. Also, aber dieses Match absolut empfehlenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das definitiv schauen.
Ja. Das unterschreibe ich komplett so, nicht nur, weil ich den Kampf ausgesucht habe, sondern das ist auch ein Event, da hängt so ein bisschen mein Herz dran. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Zeit einer der Events, die ich wahrscheinlich mit am häufigsten gesehen habe. Extrem gute Unterhaltung mit einigen schönen Kämpfen dabei. Auch Cruiserweight-Action war noch mit dabei, mit Jamie Noble, Billy Kidman und ich weiß, wie sich alle heißen. Wir hatten einen etwas derangierten Jeff Hardy gegen einen William Regal damals natürlich auch noch. Einen jungen John Cena, einen jungen Brock Lesnar und auch einen Booker T, der da noch unterhalten konnte. Und natürlich die Un-Americans und Edge und Hulk Hogan. Also schaut da ruhig mal rein, nicht nur wegen des Main Events, sondern das war einfach eine runde Sache, eine runde Veranstaltung, die mich auch jetzt wieder beim Durchschalten wieder sehr unterhalten hat. Ich bin wirklich bei einigen Kämpfen hängen geblieben.
Absolut. Und du hast aber, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Olaf, aber du hast Nidia vergessen, die an der Seite von Jamie Noble aufgetreten ist. Ich fand das Duo damals, Jamie Noble und Nidia, wirklich cool. Die fand ich überraschend unterhaltsam.
Ja, und sie ist die einzige Frau bei dem Event, die aufgetreten ist, so wenn man sich die Karte durchguckt. Ja. Es gab nämlich kein einziges Damenmatch.
Das ist heutzutage natürlich ganz anders.
Das ist richtig. Ja, Shaggy, und damit würde ich sagen, sind wir durch mit dem heutigen Match of the Week. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn du nur der Notnagel gewesen bist.
Ja, das ist okay. Das merke ich mir halt für das nächste Mal. Aber ansonsten hat es mir auch Spaß gemacht, das Match und das große Ereignis zu sehen und mit dir darüber zu sprechen. Also danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder.
Genau, so machen wir das. Und an alle da draußen, Dankeschön, dass ihr hier mit dabei seid, dass ihr uns unterstützt. Und wir hören uns nächste Woche zum nächsten Match of the Week wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.